Heute bei «Apropos» Neuseeland und der Streit um die Rechte von Indigenen. Mit einem Haka, mit einem Kriegstanz, wehren sich Maori-Abgeordnete im neuseeländischen Parlament gegen einen Vorstoss, der ein über 180 Jahre altes Gesetz einschränken will. Die Bilder von dieser Aktion oder auch die Töne von dieser Aktion, die gehen um die Welt. In dieser Debatte zeigt sich eine grössere Frage, die Neuseeland beschäftigt. Wie umgehen mit dem Schutz von Minderheiten und mit der kolonialen Vergangenheit? Alles, was man zu dem Protest und zu seiner Wirkung muss wissen, das erfahrt ihr heute in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Thomas Hahn. Er ist Korrespondent von der «Süddeutschen Zeitung» und vom «Tagi», unter anderem für Ozeanien und in Tokio stationiert. Hallo Thomas.
Hallo.
New Zealand first.
8 votes in favour.
To Party Māori.
E ono ngā
pōti
e
whakahē. Kāwana! No, don't do that.
Thomas, dass eine Parlamentssitzung so tönt, das kommt eher selten vor. Was hören wir da?
Also wir hören da eigentlich eine Protestaktion der Partei Te Pāti Māori, also der Māori-Partei, die sich gegen einen Gesetzesentwurf richtet, den eine andere kleinere Partei des Parlaments eingebracht hat, nämlich die Koalitionspartei der Regierung, die Libertäre Act-Partei. Und das, was man hört, ist sozusagen der Sprechgesang, der einen sogenannten Haka begleitet, einen rituellen Tanz, kann man sagen, der nicht zum ersten Mal im Parlament vorgeführt wird, aber natürlich auch nicht so häufig und der auch dazu geführt hat, dass die Hannah Rawiti Maipi Clark, die das initiiert hat, erstmal aus dem Parlament geflogen ist für 24 Stunden, weil es natürlich nicht die Etikette des neuseeländischen Parlaments passt.
Okay, auf die Abgeordnete kommen wir nachher gerade noch zu reden. Die Videos aus dieser Parlamentssitzung, die sind um die Welt gegangen. Du hast gesagt, Haka, das ist ein ritueller Tanz, aber man kann sagen, das ist weit mehr wie ein Tanz, oder?
Ja, das ist ein Symbol für vieles, was die Maori-Kultur ausstrahlt. Es ist also fast, weil es nicht ganz so bewanderter, wie ich sie eigentlich bin, wenn man ehrlich ist, kann man sagen, das ist fast so eine Kernausdrucksform der Maori-Kultur, die auch übergegangen ist in die Populärkultur. Also in allen möglichen Ebenen wird der Haka vorgeführt. In früheren Zeiten war das in der Tat zum Teil ein Kriegstanz. Es war aber auch also ein Willkommensritual für, wenn sich die verschiedenen Iwi, also die verschiedenen Gruppierungen der Maori irgendwie besucht haben oder so. Und heutzutage ist es ein Ritual, das bei Hochzeiten und Beerdigungen zelebriert wird und das eben auch zum Beispiel sehr berühmt ist ja die All Blacks, die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, mehrfacher Weltmeister, die vor jedem Spiel ein Haka zelebriert. Jeder Nationalspieler muss den Haka lernen, völlig egal, ob man Maori ist oder nicht. Und das steht für Stärke, für Einheit, für Identifikation, für Stolz und ist damit tatsächlich, also mehr als einfach nur jetzt irgendwie so ein Folklore-Ding. Es ist tatsächlich eine Ausdrucksform, hinter der sich Menschen versammeln, auf die Menschen stolz sind und die eben auch gerade jetzt in politischen Debatten Symbolkraft bekommen als Protestaktion. Hat natürlich gerade in dem Fall jetzt eine kleine problematische Komponente, weil das natürlich von der politischen Gegenseite dann auch wieder ausgenutzt werden kann, weil die natürlich sagen, ja, die kommen ja nicht mit Argumenten, sondern mit einem Tanz. Das ist tatsächlich eben was Te Pāti Māori sozusagen dann für sich in den Debatten klären muss, ob das wirklich der richtige Mittel ist in der parlamentarischen Auseinandersetzung. Aber das, was es erreichen sollte, hat es natürlich erreicht. Schlagzeilen auf der ganzen Welt und Aufmerksamkeit für diese Debatte auf der ganzen Welt.
Man schaut also nach Neuseeland. Du hast gesagt, das ist der Ausdruck, wie man den Protest jetzt umgesetzt hat im Parlament. Du hast schon angetönt, um was es geht. Warum überhaupt die Protestaktion? Was ist der Hintergrund?
Also der Hintergrund ist zunächst einmal ein Regierungswechsel, der im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Die konservative Partei, also die National Party of New Zealand, hat die Wahl gewonnen wegen den klassischen Problemen, Inflation, wirtschaftliche Probleme, Wohnraum wird zu teuer und so weiter. Also das war ein relativ klarer Sieg der Rechten, aber der nicht so klar war, dass die National Party keine Koalition gebraucht hätte. Und deswegen hat sie eine gezimmert mit zwei Parteien, die populistisch, rechtsextremistisch, rechtsextrem sind wie, oder rechtsradikal sind, wie man immer das nennen mag. Nämlich einerseits mit New Zealand First und mit dieser ACT-Partei, die also in ihrem Kern eigentlich libertäre Ansichten hat. Also im Endeffekt Freiheit für jede erdenkliche Meinung, die es so gibt, also so gut wie gar keine Beschränkungen, möglichst wenig Staat, möglichst wenig Regulierung. Und diese Partei hinterfragt sehr stark, ob der sogenannte Vertrag von Waitangi, der das Verhältnis zwischen Maori und weißer Bevölkerung regelt, ob der die Gleichheit in Neuseeland nicht unterwandert, indem er eben den Maori Sonderrechte einräumt, beziehungsweise auf einem partnerschaftlichen Verhältnis beharrt, das eigentlich ungerecht ist. Und demzufolge hat David Seymour, also der Chef von dieser ACT-Partei und der jetzige Regulierungsminister, hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, in dem die Prinzipien des Vertrags von Waitangi neu formuliert werden. Und da regt sich eben jetzt in der Maori-Gemeinde großer Protest dagegen.
Das heisst, in dem Zentrum steht eben der Vertrag von Waitangi, den du angesprochen hast. Jetzt muss ich ja sagen, das ist ein ziemlich altes Dokument. Ich habe gelesen, über 184 Jahre. Was ist Geschichte von diesem Vertrag?
Der Vertrag wurde 1840 abgeschlossen zwischen Vertretern der britischen Krone und so ungefähr 540 Anführern von Maori-Gruppierungen, weil man einfach das Verhältnis klären wollte, das am Anfang auch gar nicht unbedingt so wahnsinnig schlecht war. Also die Maori hatten durchaus ein Interesse daran, dass man da Regelungen trifft, weil sie sich auch Vorteile versprochen haben davon. Und dann wurde dieser Vertrag abgeschlossen. Oder genauer gesagt, es ist kein Vertrag wirklich, sondern es ist eine Vereinbarung, die allerdings ein großes Problem hatte, nämlich die Sprache der Maori und das Englische sind nicht hundertprozentig übertragbar. Und deswegen haben die Maori damals teilweise, ohne es zu wissen, etwas der Krone gewährt, was sie eigentlich nicht gewährt hätten. So, sie wollten eigentlich der Krone zugestehen, dass sie sozusagen die Verwaltung übernehmen, also sozusagen, dass sie Bürger unter der britischen Krone werden und die entsprechenden Rechte genießen. Aber was sie nicht abgeben wollten, war ihre Souveränität. Und es gibt eben ein Wort, das ins Englische so übersetzt wurde, dass die britische Krone sich die Souveränität über Neuseeland aneignet. Das Ziel wahrscheinlich der britischen Krone, das war eben nicht das Ziel der Maori. Und auf die Art und Weise kam natürlich ein Ungleichgewicht zustande, das dann in der Folge auch zur Auseinandersetzung geführt hat, durchaus zu blutigen. Und das dann über viele Jahrzehnte hinweg die Maori sehr stark benachteiligt hat, in dem, was sie glaubten, dass eigentlich ihre Rechte sind, weil sie ja die ursprünglichen Siedler waren auf dem Land Neuseelands. Die Geschichte und diese Benachteiligung ging eben teilweise auch so weit, dass die Kultur der Maori ja sehr beschränkt wurde, teilweise sogar verboten wurde, die Maori-Sprache zu sprechen und so. Und das führte natürlich zu Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft, die dann aber über die Zeit hinweg dann auch aufgearbeitet wurden. Und dann hat sich das ab Mitte der 70er Jahre durchaus entspannt und eigentlich auch aus meiner Sicht ziemlich positiv entwickelt, ohne dass man jetzt sagen könnte, dass jetzt alle sozialen Ungleichheiten in der neuseeländischen Gesellschaft ausgeglichen worden wären. So, und jetzt kommt aber eben eine neue Regierung mit einem radikalen Flügel. Zwei radikalen Flügeln, ehrlich gesagt. Aber Neuseeland First zweifelt eigentlich nicht am Waitangi-Vertrag. Aber ACT tut es eben doch. Und deswegen ist jetzt gerade große Unausgeglichenheit in der neuseeländischen Gesellschaft und große Angst im Maori-Teil.
Was haben denn die Rechtsaussenkräfte im neuseeländischen Parlament für ein Interesse daran, an diesem Vertrag zu rütteln?
Es geht ja immer irgendwie um die Frage, was ist Gleichheit? Und eine libertäre Partei versteht unter Gleichheit natürlich sozusagen komplett gleiches Recht für alle, egal wo man herkommt. Also so gesehen hat es auch sozusagen eine antirassistische Komponente im Prinzip. Also man sagt, also ist doch egal, ob ich Maori bin oder ob ich, was weiß ich, aus irgendeiner weißen Familie komme, alle haben die gleichen Rechte und alle können das Gleiche aus sich machen. Und diese ACT-Partei, die möchte eben diese hundertprozentige Gleichheit klarstellen und Regulierungen schaffen, die dann möglicherweise aber auch dazu führen, dass es vielleicht einfacher wird, auf Maori-Land irgendwas zu bauen oder zu entwickeln und solche Dinge. Also es klingt im ersten Moment ganz gut, nach alle sollen gleich sein und so weiter und so fort, aber im zweiten Moment muss man schon genau darauf aufpassen, was ist denn eigentlich mit dieser Gleichheit gemeint? Ist nicht eigentlich damit gemeint, dass die Gleichheit, die auch bedeutet, Dinge auszugleichen, die benachteiligte Bevölkerungsschichten eben brauchen, dass die abgeschafft werden und damit eben erst recht Ungleichheit entsteht, weil Gleichheit in der Gesellschaft einfach keine Realität ist. Schon gar nicht, also wenn es so eine bipolare Gesellschaft ist, in der ein Bevölkerungsteil praktisch dazugekommen ist und die anderen irgendwie traditionell in den Hintergrund gerückt hat. Und das ist in gewisser Weise, ich würde sagen, auch im Großen und Ganzen Geschäftsinteresse, dass man sozusagen diese ACT-Partei, so habe ich das Gefühl, möchte die wirtschaftliche Entwicklung Neuseelands nicht unbedingt gebremst wissen durch irgendwelche Maori-Gruppierungen, die jetzt Vorrechte auf bestimmtes Land haben und dadurch irgendwie aus ihren traditionellen Gründen einfach sagen, nee, das Klärwerk, das bauen wir jetzt hier nicht oder so.
Es gibt also sehr wohl wirtschaftliche Interessen. Wie sieht es denn ganz allgemein aus um die Gleichstellung der Maori in der heutigen neuseeländischen Gesellschaft? Du hast uns jetzt die Geschichte erzählt. Wie ist die Situation in der Jetztzeit?
Das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage, wenn man ehrlich ist, weil man wahrscheinlich nie ans Ende der Diskussion kommt, was eigentlich wer als Gleichheit sieht. Zum Beispiel die Maori-Partei, also deren Abgeordnete diesen Hacker da veranstaltet hat, ist durchaus auch in gewisser Weise relativ radikal. Also da gibt es schon Kräfte, die ein eigenes Maori-Parlament wollen und die tatsächlich irgendwie so ein bisschen so in die Richtung gehen. Das ist sozusagen zwei Staaten nebeneinander, hat man manchmal das Gefühl. Und deswegen geht das vielleicht manchmal auch in eine Richtung, die nicht unbedingt Leute zusammenbringt, um es vorsichtig zu sagen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es hat sich in den letzten 3-4 Jahrzehnten eine neue Generation aus Maori herausgebildet, die sehr gebildet ist, die nicht nur gebildet ist in Englisch und allem Möglichen, was sie halt eben studiert haben, sondern eben auch in Maori-Sprache, in Maori-Kultur, die sich damit sehr stark identifizieren und die auch die Artikulationsfähigkeit haben und das Selbstbewusstsein haben, das einzuklagen in der neuseeländischen Gesellschaft. Und diese Bewegung hat schon dazu beigetragen, inklusive auch relativ progressiven Politikerinnen oder einer progressiven Politikerin, nämlich Jacinda Ardern, die sehr stark sich dafür eingesetzt hat, dass diese Partnerschaft, die im Vertrag von Waitangi ja eigentlich auch vorgesehen ist, dass die umgesetzt wird und man in diversen Feldern eine Co-Governance erreicht, also dass sozusagen Maori und Weiße zusammen Entscheidungen treffen, gerade wenn es um was Ressourcen geht, ums Land, um Natur und solche Dinge. Also es wäre zu viel gesagt zu sagen, die Ungleichheiten sind schon aus der Gesellschaft raus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Maori kein Selbstbewusstsein mehr haben, wie das noch vor 40, 50 Jahren der Fall war.
Du hast Jacinda Ardern erwähnt, die ehemalige Premierministerin von Neuseeland. Gerade unter ihr hat ja Neuseeland so international einen Ruf bekommen als progressives politisches Land. Was macht jetzt die ganze Diskussion um den Vertrag von Waitangi mit dem Selbstverständnis von Neuseeland?
Tja, die Frage ist, was ist das Selbstverständnis von Neuseeland? Weil wir haben es uns mit Jacinda Ardern wahrscheinlich ein bisschen leicht gemacht, weil das war natürlich genau die Paradepolitikerin, an die man glauben wollte. Ja, mit einem sehr starken sozialen Bewusstsein, mit einem sehr starken Umweltbewusstsein, mit Visionen für ein anderes Neuseeland, das eben nicht nur an Wirtschaft denkt, sondern eben auch an die Erhaltung von Natur und Kultur, von Maori im Speziellen und so weiter. Aber das Problem ist eben, Neuseeland ist auch ein Wirtschaftsland und das ist eben, also seine Tourismusmythos, ja, also dass also so eine heile grüne Welt wäre, in der alles nachhaltig ist und so weiter und so fort. Ich glaube, Neuseeland ist einer der größten Hersteller von Milchpulver. Eine der wichtigsten Industrien des Landes ist die Viehwirtschaft. Und entsprechend sind die Bauern auch aufgestellt. Und für die war die Politik von Jacinda Ardern überhaupt nicht gut. Und die Wirtschaft war nicht zufrieden mit Jacinda Ardern. Und am Schluss, wie das dann so ist, mit, was weiß ich, ländlicher Bevölkerung, weißer ländlicher Bevölkerung wohlgemerkt, die sich auf den Schlips getreten fühlt und ihr Geschäft in Gefahr sieht, die haben der Jacinda Ardern regelrecht nachgestellt. Und so gesehen ist es möglicherweise leider so, dass diese radikalen Kräfte, die jetzt stark geworden sind und ja in der Wahl gewonnen haben, dass das auch irgendwie eine Reaktion ist auf die Jacinda Ardern-Zeit, weil halt viele den guten Willen nicht so sehen wollten, weil man halt gesagt hat, ja, aber was ist denn mit unserem Geld verdienen und so weiter und so fort. Und deswegen ist jetzt eigentlich das Selbstverständnis des ländlichen Neuseeland, also der Viehbauern zum Beispiel, das ist eigentlich jetzt wiederhergestellt, weil diese jetzige Koalition, mal unabhängig von diesem Zwischenspiel mit diesem Waitangi-Vertrag, wird jede Politik, die Jacinda Ardern angetrieben hat, im Umweltschutz und im Sozialen, inklusive einer eigenen Gesundheitsbehörde für die Maori, wieder zurückgedreht. Man geht praktisch nach einer progressiven Politikerin, die das Selbstverständnis von Neuseeland als ein nachhaltiges, rücksichtsvolles, progressives Land geprägt hat, kehrt man jetzt wieder zurück zu einem Neuseeland, das konservativ ist und in erster Linie mal die Milchproduktion befördert als irgendwas anderes.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, dann zeigt sich jetzt also in dieser Diskussion um den Vertrag von Waitangi eigentlich die ganze grössere Verschiebung in der neuseeländischen Politik im Umgang mit Minderheiten, auch im Umgang mit der eigenen Vergangenheit.
Jein, weil es zeigt, dass Radikalisierung stattfindet in Neuseeland, an gewissen Stellen der Gesellschaft, für die das offensichtlich okay ist, zu hinterfragen, ob Maori, sozusagen die Ureinwohner des eigenen Landes, jetzt ihre sozialen Schwierigkeiten, die sie de facto haben, also da gibt es nun wirklich viele wissenschaftliche Arbeiten darüber, dass die diese Nachteile ausgeglichen kriegen. Die positive Sache an dieser ganzen Diskussion ist tatsächlich, dass David Seymour mit seinem Gesetzesentwurf keinen Erfolg haben wird. Das ist jetzt in der ersten Lesung durchgekommen. Aber der Christopher Luxon, der Premierminister von der National Party, der hat mehrmals schon gesagt, dass dieses Vorhaben, daraus ein Referendum zu machen, das zur Abstimmung zu bringen und so weiter, dass das mit seiner Regierung nicht zu machen ist. Und deswegen wird, glaube Anfang des nächsten Jahres ist dann die nächste Lesung dieses Gesetzesentwurfs und dann wird das nicht mehr durchkommen. Und dann ist das auch im Grunde erledigt. Ist aber trotzdem natürlich irgendwie ein Big Deal für die Maori, ist klar, weil das auf einmal irgendwie auch eine gewisse Hoffähigkeit bekommen hat. Und der Christopher Luxon ist natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen witzig. Ja, der einerseits stellt er sich auf den Standpunkt irgendwie, nein, das geht mit uns alles gar nicht und so, aber trotzdem gibt er diesem Denken ja Raum. Mhm. Und wer weiß, wie es bei der nächsten Wahl dann aussieht. Und möglicherweise ist dieser Hacker, der für uns alle sehr unterhaltsam und irgendwie auch irgendwie spannend war, dass sowas im Parlament gibt. Vielleicht war das wirklich kontraproduktiv, weil das möglicherweise auch den einen oder anderen konservativen Neuseeländer dazu bewegt zu sagen, also naja, vielleicht hat der Herr Seymour da auch recht mit dem, was er davor hat. Also einerseits läuft es gerade auf ein Ende zu und auf der anderen Seite ist jetzt schon irgendwie so ein Fass aufgemacht. Und also die Maori-Gesellschaft fühlt sich gerade, das ist mein Eindruck, in einem neuen Abschnitt der neuseeländischen Geschichte, in der Leute daran rumfummeln, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Und da ist diese neue Generation, diese gut ausgebildete, kulturbewusste und herkunftsbewusste Generation nicht mehr bereit, das einfach so mitzumachen.
Die ganzen Fragen, die jetzt in der neuseeländischen Politik aufgeworfen werden, rund um die Debatte um den Vertrag von Waitangi, hat das auch über Neuseeland raus eine Wirkung?
Ich war in Australien jetzt zuletzt und hatte schon das Gefühl, dass man da zuhört und da hinschaut, auf was sich da tut bei dieser Diskussion. Aus zwei Gründen natürlich, Neuseeland ist ein Nachbarland, wenn man in der Region von Nachbarland sprechen kann. Ich meine, es ist alles wahnsinnig weit verteilt in diesem Pazifikraum. Und zweitens aber natürlich, weil Australien auf seine eigene Art und Weise die gleiche Debatte hat. Also die Frage, wie man in Neuseeland den Aborigines und Torres Strait Islander People umgeht, ist da auch noch nicht endgültig geklärt. Und im vergangenen Jahr gab es ein Referendum, um den Versuch, ein Gremium zu installieren im Parlament, ein beratendes Gremium, das in dem sozusagen Aboriginals und Insulaner von der Torres-Straße drin sitzen und sozusagen Vorschläge machen, die nicht gesetzlich bindend sind und so. Dieses Referendum war leider sehr schlecht vorbereitet. Und das wurde von der konservativen Seite mit relativ großer Leichtigkeit in allen möglichen sozialen Medien abgebügelt. Und das war eine sehr schmerzhafte Diskussion für alle, die für dieses Referendum waren und sich das sehr viel dafür gearbeitet haben, das durchzuziehen. Und insofern, ja, also in Australien schaut man da sicherlich sehr genau hin, weil man die Debatte auf seine sehr nationale eigene Art eben durchaus kennt.
Kann man den Blick auch noch mehr öffnen? Also hat das auch Wirkung über die Region raus?
Ja, das sollte es haben, weil ich finde, das, was in Neuseeland sich abspielt und gerade was diese Regierung da mit dieser Diskussion, dieser echt überflüssigen Diskussion, die die ACT-Partei da aufmacht, gerade vorführt, ist eben Radikalisierung von Gesellschaft. Rechtsradikale Parteien bringen ihre Ideen ein, die mit Realpolitik, die auf Menschen ausgerichtet ist, nicht so viel zu tun hat, sondern mehr mit einem Selbstverständnis, das davon ausgeht, dass man von oben herab wirtschaftlichen Erfolg kreieren muss, ohne jetzt wirklich darauf Rücksicht zu nehmen, wie es jetzt gewissen anderen Gruppierungen dabei geht, die vielleicht ältere Vorrechte haben. Also sprich, ich finde, wir leben gerade in einer Zeit, in der die Komplexität der gesellschaftlichen und übergeordneten konzeptuellen Probleme runtergedimmt wird von bestimmten politischen Ebenen auf eine ganz simple Art, die runtergebrochen wird auf Survival for the Fittest sozusagen. Und das ist eben in dem Moment der Menschheitsgeschichte, in dem wir uns befinden, eigentlich nicht so angemessen, weil dazu sind die Probleme eigentlich zu groß. Und dabei sollte die Menschheit eigentlich schon weiter sein im Verständnis, wie man miteinander umgeht. Aber das ist eben Wunschdenken, das ist so nicht. Und die Realität ist eben so, wie sie es jetzt in dieser Debatte über den Vertrag von Waitangi zeigt. Diese rechten Kräfte sind stark genug, um Dinge zumindest ins Wackeln zu bringen, wenn sie es auch nicht unbedingt gleich zum Zusammenbrechen bringen. Allerdings glaube ich, so wie ich das jetzt geschildert habe, wird das nicht im Ausland gesehen, sondern dieses Video, das wurde natürlich wahnsinnig geklickt, ist ja klar, das ging um die ganze Welt, wir reden drüber, alle werden aufmerksam darauf und wir fanden das irgendwie, ist ja irgendwie witzig oder so. Aber es ist nicht einfach nur Folklore, sondern das ist Realpolitik im 21. Jahrhundert. Gesellschaften radikalisieren sich und clashen.
Danke vielmals für die Einordnungen, für die Hintergründe zu genau dem Video, wo ursprünglich der Ausgangspunkt war von unserem Gespräch, Thomas.
Sehr gerne.
Wer noch mehr möchte lesen über die Protestaktion und seine Folgen, der kann das machen bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch gerne noch passende Beiträge. Die Folge von «Apropos» die ist übrigens entstanden auf Anregung von einer Hörerin von uns, die uns geschrieben hat und eben das Thema besser hat wollen verstehen. Wenn auch ihr Inputs an uns habt oder natürlich auch Feedback, Kritik, Lob und so weiter, wir freuen uns über eure Zuschriften. Das kann man machen an podcasts@tamedia.ch oder auch sonst auf allen Kanälen, wo man uns findet. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Thomas Hahn in Tokio. Und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.